Ich bin keine typische Krimi-Schriftstellerin. Mir passieren einfach immer nur Leichen und Verbrechen. Das heißt, ich schreibe seit mittlerweile Jahrzehnten sehr, sehr viele Kurzgeschichten und Romane. Typische Krimis sind eher wenige dabei. Bis jetzt erst ein echter, ich war zweit hinten, oder? Zweit vorn. Ein echter Krimi, das ist die Auslese, die ich auch da unten hingelegt habe. Ich habe mir gedacht, ich lese aus zwei Projekten vor, die beide mittlerweile auch schon fertig sind. Das eine ist eine ganz witzige Sache, die im vorigen Jahr entstanden ist für den amerikanischen Markt. Ich habe in Amerika eine Agentur, die mich gefragt hat, was könntest du anbieten, was es noch nicht gegeben hat. Und nachdem ich auch eine exzessive Reiseschriftstellerin bin, habe ich vorgeschlagen, wie wäre es, ihr sucht euch aus europäische Städte und Regionen, in denen ich schon war. Es gibt von mir eine Zeichnung, einen kurzen Aufsatz, ein Entree hinein, wie ich in diese Gegend gekommen bin oder wer mich dort stark beeindruckt hat, eine Krimi-Geschichte aus dieser Gegend und danach ein Rezept, das ich dort kennengelernt habe und todsicher nachgekocht habe. Und daraufhin haben sie gesagt, gut, okay, schick uns einmal zwei, drei Geschichten, damit wir sehen, wie das ausschaut. Ich habe ihnen zwei, drei Geschichten geschickt, grandios übersetzt. Und sie haben gesagt, ja, also das ist etwas ganz Tolles, so etwas hat es noch nicht gegeben. Haben dann 14 Punkte, geografische Punkte ausgesucht. Dieses Buch ist vor einem Monat dann fertig übersetzt nach Amerika gegangen, hat dort bereits in der Agentur eingeschlagen und angeblich stehen bereits 5 Verlage bei Fuß und wollen es haben. Das heißt, ich gehe diesmal mit diesem Buch den umgekehrten Weg. Ich komme über den anglophonen Raum wieder zurück nach Deutschland und Österreich. Und ich habe mir gedacht, da suche ich nur den Anfang einer Geschichte aus, die eine typische Krimi-Geschichte ist, denn es ist die einzige Geschichte in diesem Buch, die mit einem Ermittler zu tun hat. Und es handelt, das Ganze spielt in Lissabon. Stillstehen. Miguel, der Mann antwortete nicht. Er beugte sich über den zusammengesunkenen Körper. Im morgendlichen Dämmerlicht verschmolzen er und der Liegende zu einer dunklen, unförmigen Skulptur, wie ein Gegenstück von Henry Moore zum sitzenden Bronze-Pessoa, ungefähr 5 Meter entfernt. Noch waren alle Lokale geschlossen, das Brasileira war verbarrikadiert, die Touristen würden erst in Stunden auftauchen und sich mit dem Denkmal auf seltsamste Art aufnehmen lassen. Wie schrecklich wäre das für den lebenden Pessoa gewesen, der Fotografieren immer gehasst hatte und hier sein tägliches Glas Saft, reinen Schnaps, getrunken hatte. Miguel Lameras erhob sich. Armer Pessoa und armer, unbekannter Toter hier. Alle miteinander, eher eingeschlossen, waren sie arme Hunde, um deren Wünsche sich keiner kümmerte und deren Verschrobenheiten nicht geachtet wurden. Er winkte dem Mann, der ihn gerufen hatte. Komm her, du kannst jetzt Bilder machen, aber schreck dich nicht, es ist, gelinde gesagt, etwas bizarr. Er sah hinunter auf das Gesicht des verkrümmt Daliegenden. Ob es wehgetan hatte? Ob der Mann gewusst hatte, was ihm dazu stieß? Seine Hände, oberflächlich untersucht, zeigten keinerlei Abwehrreaktion. Nur der Mund war verzerrt. Im Morgenlicht leuchtete das eingetrocknete Blut wie schwarze Mascara auf der Wange einer tränenblinden Frau. Bloß, dass hier nur eine Seite des Gesichtes in Mitleidenschaft gezogen war. Miguel warf einen letzten Blick auf die klumpige Augenhöhle, den faktisch verschwundenen Glaskörper, das kurze Messer, das im Schädel steckte. Glaubst du, es hat was mit Pessoa zu tun? Weshalb? Naja, die Figur muss ja zugesehen haben, zu blöd, dass sie nicht reden kann. Nein, ich glaube kaum, dass es damit zu tun hat, dass Pessoa hier seinen letzten Kaffee getrunken hat und alle Touristen sich auf seinen Bronzeschoß setzen wollen. Mach die Bilder. Wir sehen uns später im Büro. Ein Mann mit einem Messer auf diese Art ermordet. Wer machte denn so etwas? Wie viel Kraft war nötig, um das Ding durchs Auge in den Kopf zu treiben? Seit wann tötete man nicht mehr gesittet mit Pistolenschuss ins Herz, Gift oder ganz banal mit einem Auto? Die Zeiten wurden schlimmer, sagte seine Mutter immer, aber Mama fand nichts an der Gegenwart gut, am wenigsten seine momentane Flamme Philippa. Miguel rüttelte an der Tür der Liftstation, dem Aufzug in die Unterstadt. Noch rührte sich nichts dahinter. Der alte Mann, der hier immer morgens Dienst versah, sollte erst um 8 Uhr auftauchen. Die Tür war vorschriftsgemäß verschlossen. Der Arzt hatte gemeint, so auf die Schnelle würde er den Todeszeitpunkt auf 4 Uhr setzen. Vermutlich war die Straße nur deswegen leer gewesen, weil im Oktober wenig Touristen an Dienstagen unterwegs waren. Miguel musste warten. Der Tote hatte keine Papiere bei sich gehabt, kein Geld, nur einen unscheinbaren Wohnungsschlüssel. Miguel ging systematisch die 2 Gässchen durch. Er hatte einen 6. Sinn für Dinge, die an den falschen Orten lagen, aber alles schien so, wie es zu sein hatte. Der Himmel wurde heller und die obersten Stockwerke der schmalbrüstigen Häuser färbten sich rosa. Fensterläden wurden aufgestoßen. Miguel schaute hinauf in die schmalen Lichtstreifen zwischen den Dächern, sah einen nackten Arm zwischen Blumentöpfen auftauchen, eine füllige Frau im Nachthemd auf den Balkon treten. Sie reckte sich und gähnte, bemerkte ihn unten in der Gasse und rief ein freundliches Guten Morgen. Er winkte zurück. Wie sehr er doch diese frühen Stunden liebte, wenn ein sachtes Lüftchen den Geruch des Meeres durch die Gassen herauftrieb, wenn es noch frisch duftete nach taunassen Blumen, wenn die Menschen schlafwarm aus den Traumgrenzen in den Tag hinein erwachten, der sich so voller Versprechungen entfaltete. Er trabte zurück zu seinem Wagen und fuhr hinunter aus dem Barrio Alto Richtung Madragora ins Büro. Was für ein Glück, dass er sich nicht jeden Tag durch die Baxa quälen musste, dass er faktisch nichts mit den Touristen und Taschendieben im alten Zentrum zu tun hatte. »Nun, haben wir schon was?«, fragte er seine Truppe, die sich wenig später in seinem Zimmer traf. »Der Mann trägt handgemachte Schuhe, und zwar von einem Schuster in der Rua Augusta. Gepflegte Wäsche. Nichts extrem Billiges aus Asien, aber auch nichts extrem Teures. Kein Ehering, eine Swatch. In der Innentasche seines Sakkos war dieses Foto.« Miguel schaute einem kleinen Mädchen in die Augen. 4, 5 Jahre alt, helle Haare zu Zöpfen geflochten. Sie lächelte, das Grübchen auf ihrer linken Wange war tiefer als auf der rechten. Auf der Rückseite stand handgeschrieben Anna, sonst nichts. »Noch hat sich keine besorgte Ehefrau gemeldet. Sämtliche Stationen in der Stadt sind informiert, uns sofort zu kontaktieren.« »Sonst was? War sonst nichts?« »Oh ja, deine Mutter hat angerufen. Du sollst am Heimweg frische Sardinen besorgen. Sie klang nicht sehr fröhlich.« »Sie klingt nie fröhlich um diese Uhrzeit«, konterte Miguel und teilte die anfallenden Aufgaben auf. Über den Schuster erhoffte er sich am schnellsten, den Namen des Opfers zu bekommen. Immer diese Schürfarbeiten, dieses Wühlen in privaten Sphären. Noch schlimmer allerdings war der Besuch bei den Hinterbliebenen. Miguel graute schon jetzt. Er wandte sich seiner Arbeit zu, im Kopf immer noch das Bild des verstümmelten Gesichtes und die Frage, warum sich der Mann nicht gewehrt hatte. Und aus einem Roman lese ich noch kurz etwas an. Dieser Roman spielt in Wien, ist faktisch die Nachfolge von der Auslese, handelt von Jugendlichen, von Schülern, die 17, 18 Jahre alt sind und der Schönheit des Bösen, der Verführbarkeit durch das Schöne, der Verführbarkeit durch das Böse, weshalb dieser Roman Der Glanz der Finsternis heißt. Erzählt wird er von 3 Erzählstimmen, dem Schüler, der Mutter und einer einigermaßen unbeteiligten Fotografin. die Mutter. Der Tag, an dem ich in die Schule zur Sprechstunde gebeten wurde, war ein Dienstag. Normalerweise fahre ich da zum Friedhof vor der Arbeit, manchmal sehr, sehr zeitig. So merkt es niemand. Keinem gehe ich auf die Nerven. Niemanden in der Familie belaste ich. Meine Familie ist sehr klein geworden. Eine Frau, ein Sohn. Wie die alten Statuen der Isis mit Osiris auf dem Arm. Nur komme ich mir nicht so großartig vor, sondern schlicht überfordert. Ich bin kein Single, aber auch nicht wirklich verheiratet, obwohl es so auf meinen Papieren steht. Ich lebe in einem Zwischenstadium wie ein urzeitliches Wasserwesen, das langsam an Land kriecht und seine vertraute Welt hinter sich lässt. Wien ist mein neues Terrarium. Ich habe mich in diese Stadt hineingeschlichen wie eine, die etwas zu verstecken hat. Kein Revier markiert, noch nicht. Nur der Weg zum Friedhof ist zur Routine geworden, scheint mir ein Trampelpfad zu sein und ich möchte nicht an Rilkes Panther dabei denken. Nein, das möchte ich nicht. Marlies liegt auf der Ostseite, das letzte Grab in der Reihe, weshalb man uns das Pflanzen einer niedrig gezüchteten Eberesche erlaubt hat. Ihre wenigen erfrorenen Beeren leuchteten in diesem Winter, selbst die trockenen Blätter schimmerten im Frühlicht rosig. Das war eine Schönheit, die mich an manchen Tagen berührte. Blaue Lippen, violette Schatten, ein Kind so weiß wie Schnee, Schneeweißchen, Schneewittchen. Tote Kinder leben in ihren Müttern mit, auf ihren Herzen Huckepack. Man wird sie nie los, auch wenn man das möchte, weil selbst die süßesten Erinnerungen quälen. Ich habe gelernt, mit dem Schmerz besser umzugehen, aber das ist schon alles. Es ist unfair, weil das Kind nichts dafür kann. Und es ist grausam, die wenigen Jahre seiner Existenz der langen Zeit danach gegenüberzustellen. Eine bittere Ernte, um die niemand gebeten hat. Eine Bürde, die keinen Sinn für mich ergibt. Immer noch nicht. Den hohlen Versprechungen des Priesters zum Trotz. Und dem lebenden Kind hänge ich ungewollt immer diesen zusätzlichen Schatten um und kann mich nicht wehren dagegen. Diesmal gab es keinen Besuch beim Grab. Diesmal brauchte mich mein Sohn, mein großer, wunderbarer, lebender Sohn. Es war ein schöner Morgen, noch kalt, der Wind fuhr in eisigen Stößen um die Ecken, draußen vor der Stadt lag angeblich noch richtig Schnee. Im Nachhinein hätte ich ahnen müssen, dass dieser Frühling Besonderes für uns bereithielt, aber ich war nicht aufmerksam. Ich war beschäftigt mit meiner Arbeit, mit dem Gedanken an einen neuen Job, beschäftigt mit den Erinnerungen an meine Tochter, beschäftigt vor allem mit dem Zustand meiner Ehe. Helmut lief nebenher. Ein angenehmer Jugendlicher, ein guter Schüler, ein hilfsbereites Kind. Dass ich zum Klassenvorstand gerufen wurde, irritierte mich nicht. Ich vermutete Fragen wegen Helmuts früherer Schule. Vernetzungen und Übersiedlungen sind nie leicht. Ich fuhr also ahnungslos hin. Was sie erfährt, ist, dass ihr Sohn sich lieb Kind macht bei einigen Freunden, die die Lehrerin etwas irritieren. Und sie kommt heim und sie findet, das ist alles nicht so schlimm. Sie erzählt es sofort ihrem Sohn, der das auch sehr lustig findet. Also nahm ich es auch auf die leichte Schulter. Froh, etwas beiseite schieben zu können. Froh, dass mein Kind aufgehört hatte zu fragen, ob und wie sein Vater ich unser Leben gemeinsam gestalten wollten. Feige erleichtert über jeden Aufschub, der sich mir bot. Es war, wie gesagt, eine schwierige Zeit für mich. Als es dann wirklich schwierig wurde, war ich mir bitterböse über dieses Versäumnis. Ich gehöre offensichtlich zu den Frauen, die alles immer erst hinterher kapieren. Ja, wie es weitergeht, werden Sie dann im nächsten Jahr erfahren, wenn das Buch heraus ist. Danke.